Hallo und herzlich willkommen im Printerious Podcast. Der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro und ich bin wie immer dein Host. Und heute geht es um etwas, das die meisten nicht wissen, aber was total wichtig ist. Und zwar, wie Räume unser Gehirn beeinflussen. So, wir sprechen nämlich heute über Neuroarchitektur. Die spannende Schnittstelle zwischen Neurowissenschaft und der Raumgestaltung. Und das ist absolut kein esoterischer Kram. Das ist eine echte Wissenschaft. Es gibt Studien, Messungen, neurologische Belege dafür, dass Räume unser Gehirn beeinflussen. Und das zwar mess- und nachweisbar. Warum fühlen wir uns denn in manchen Räumen wohl und in anderen eher gestresst? Warum können wir in manchen Räumen konzentriert arbeiten und in anderen mal wieder überhaupt nicht? Das hat alles neurologische Gründe. Und das Coolste ist, wenn man das versteht, wie das funktioniert, dann kann man das Ganze auch ganz bewusst nutzen. Und das ist genau das, was zum Beispiel Profis wie 360 Deco oder Design for Living machen. Die gestalten eben nicht nur schöne Räume, sondern Räume, die unser Gehirn auch liebt. Deswegen würde ich sagen, let's go! Starten wir mit der Grundfrage, was ist Neuroarchitektur eigentlich? Einfach gesagt, es ist die Wissenschaft, die erforscht, wie physische Räume unser Gehirn und unser Verhalten vor allem eben auch beeinflussen. Also nicht nur emotional, sondern eben auch neurologisch messbar. Klassische Architektur und Design sagen, das sieht schön aus. Und die Neuroarchitektur sagt, das sieht nicht nur schön aus, es wirkt auch auf unser Nervensystem und auf deine Stresshormonausschüttung, also auch auf deine Konzentrationsfähigkeit. Und das ist kein neues Konzept oder so. Die Forschung dazu gibt es schon seit Jahren. Aber erst jetzt verstehen immer mehr Menschen und Unternehmen, dass Räume eben nicht egal sind, sondern Räume super, super wichtig sind. Warum beschäftigen sich die Wissenschaftler jetzt eigentlich überhaupt damit? Naja, ganz einfach. Der Mensch verbringt etwa 90% seiner Zeit in Innenräumen. Und weil immer mehr Menschen unter Stress, Burnout und Konzentrationsproblemen leiden, ist natürlich die Frage naheliegend, können Räume das reduzieren oder eben auch verstärken? Und die Antwort ist, halte dich fest, ja, absolut. Räume beeinflussen unsere Hormonausschüttung und unsere Hirnwellenmuster, unsere Stresslevels. Und das ist keine Philosophie, das ist absolute Neurobiologie. Das heißt, jeder Raum, in dem ich mich aufhalte, hat einen Einfluss auf mein Gehirn. Und das jeden Tag, ständig. Die meisten Menschen sind sich dessen aber nicht bewusst. Und ja, Lichtfarben, Materialien, Raumgröße, Akustik, all das spricht mit deinem Gehirn. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, Caro, das ist ja ganz interessant, was du hier erzählst, aber gibt es da auch wirklich richtige Studien dazu? Ja, die gibt es mittlerweile. Es gibt sogar eine ganze Forschungslandschaft dazu. Es gibt das Center for Health and Design in den USA und die University of Salford mit ihrer Neuroarchitekturforschung. Die arbeiten alle mit, ich sag mal, hochmodernen Methoden und haben echte Erkenntnisse. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie misst man denn jetzt auch, wie ein Raum unser Gehirn beeinflusst? Da gibt es verschiedene Techniken. Die eine wäre das EEG, also Elektroenzephalographie. Oh mein Gott, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das misst Hirnwellenmuster. Und das fMRT, also funktionelle Magnetresonanztomographie, das zeigt auf, welche Hirnareale da auch aktiv werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Cortisolmessungen, also Stresshormon Cortisol, habt vielleicht jeder von euch schon mal gehört. Die spielt da auch noch zusätzlich mit rein und vor allem auch das Eye-Tracking, also wo schaut der Mensch hin, und was zieht seine Aufmerksamkeit? Also ihr seht, es wird hier die Hirnwellen werden gemessen, dann wird gemessen, welche Hirnareale aktiv werden, dann wird dein Stresslevel gemessen und auch noch zusätzlich deine Aufmerksamkeit, also durch das Eye-Tracking, wo schaust du hin? Und das im Zusammenspiel gibt natürlich schon einen wesentlichen Umfang an Daten, Fakten, wie ein Raum, unsere Umgebung auf uns wirkt. Genau. Und die Ergebnisse sind auch eindeutig. Ein Raum mit natürlichem Licht, mit Zugang zu Naturelementen, mit guter Akustik, der produziert messbar weniger Stresshormone als ein fensterloser, grauer Raum mit Neonlicht. Das ist also kein Gefühl, das sind wirkliche Messwerte. Und es gibt auch Studien zu konkreten Dingen wie zum Beispiel Farben, Licht, Materialien und Studien darüber, wie Farben Herzfrequenz beeinflusst, wie Deckenhöhe unsere kognitive Fähigkeit beeinflusst und wie Lärmschutz die Stressausschüttung senkt. Alles das mit Daten und eben richtigen Messwerten. Und das ändert natürlich fundamental, wie man Räume gestalten sollte, weil sobald du weißt, dass Licht jetzt nicht einfach nur hell oder dunkel ist, sondern dass es direkt auf dein zirkadianes System wirkt, dann planst du ganz, ganz anders. Und dann denkst du auch nicht mehr in schön oder nicht schön, sondern in funktional fürs Gehirn. Ne? Ja, ich würde sagen, sprechen wir mal konkret über Farben. Warum beruhigt Blau, während Rot aktiviert? Das sind natürlich immer so ja, spannende Fragen, die auf neurologischen Ebenen wirken. Also erstens ist es natürlich Evolution. Unser Gehirn hat sich über Millionen Jahre entwickelt. Blau war immer mit Wasser und Himmel verbunden, also Sicherheit und Übersicht. Rot war Feuer, Gefahr, Blut vielleicht auch, ne? Also Aufmerksamkeit und Vorsicht. Diese uralten Muster sind in unserem Gehirn einfach immer noch aktiv. Und das ist nicht gelernt, das ist genetisch verankert. Und das passiert immer unterbewusst. Wenn du einen blauen Raum betrittst, aktiviert sich dein parasympathisches Nervensystem. Das ist der Ruhe- und Verdauungsmodus. Dein Herzschlag wird langsamer, deine Atemfrequenz sinkt und dein Stresslevel fällt. Wenn du aber dazu einen roten Raum betrittst, passiert genau das Gegenteil. Dein sympathisches Nervensystem aktiviert sich. Also es gibt, ne, Parasympathikus und Sympathikus. Und jetzt sind wir beim Sympathikus, also das sympathische Nervensystem, das aktiviert sich und der Kampf- oder Fluchtmodus aktiviert sich. Also Adrenalin wird ausgeschüttet und dein Körper stellt sich auf Aktion ein. Und das alles passiert automatisch, ohne dass du darüber nachdenken musst. Das ist absolut unbewusst. Und das ist auch, warum die Farbe in der Arztpraxis beispielsweise so wichtig ist. Wenn du einen grellen, aufregenden Raum hast, ist dein Stress schon vorprogrammiert, bevor die Untersuchung überhaupt beginnt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist eigentlich mit Grün? Grün ist interessant, weil es beides ein bisschen macht. Es beruhigt wie Blau, aber es aktiviert auch leicht. Also Grün ist die Farbe der Natur. Natur wirkt auf uns Menschen generell positiv. Studien zeigen, dass Grün in Räumen, ob als Farbe oder sogar als echte Pflanzen, Stress senkt und Konzentration erhöht. Und Grau, das ist tatsächlich der Neutralisierer. Also Grau wirkt weder aktivierend noch beruhigend. Was manchmal gut ist, wenn man Ruhe haben möchte, ohne gelangweilt zu wirken. So, jetzt haben wir ein bisschen die Farben durch. Lass uns mal so ein bisschen über Licht sprechen. Das ist ja etwas, was Menschen immer noch, leider Gottes, komplett unterschätzen. Viele denken, mehr Licht ist gleich bessere Konzentration. Das ist aber absolut falsch. Also Licht beeinflusst auch unser zirkadianes System. Das ist unsere innere Uhr. Und diese steuert die Hormonausschüttung, die Wachheit, den Schlaf. Und das ist natürlich nicht optimal. Das ist überlebenswichtig. Und wenn du jetzt ganz täglich unter, ich sag mal, kaltem, harten Neonlicht sitzt, was ja viele von uns tun mit ihren Bürojobs beispielsweise, signalisierst du deinem Gehirn, es ist Mittwoch, es ist Mittag, bleib wach und das ständig. Also den ganzen Tag, auch wenn es draußen dunkel ist. Und das führt einfach zur Überregung, zu Schlafproblemen und zu Burnout. Was ist jetzt die Alternative? Beispiel dynamisches Licht kann hier der absolute Gamechanger sein. Zum Beispiel morgens Kaltes, helles Licht, also so 5000 bis 6500 Kelvin, das macht dich wach. Tagsüber neutrales Licht, sowas wie 3500 bis 4000 Kelvin und abends warmes, gedimmtes Licht, so 2700. Das bereitet den Körper schon mal auf den Schlaf vor. Und was viele von euch da draußen machen, ist, sie sind erstmal noch am Handy vorm Schlafen gehen, machen schön ihre Helligkeit hoch, haben da die absolute Helligkeit und der Raum ist noch dunkel und strahlen ihr Gesicht an und ziehen sich noch irgendwelche Reels auf Social Media ein und so weiter. Und was passiert? Sie sind natürlich dann immer noch so gehypt und noch wach innerlich, dass das Schlafen dann schwierig wird. Also auch hier wieder Tipp an euch. Es gibt auch die iPhone-Einstellung, dass ihr zum Beispiel das iPhone dunkel macht. Das könnte man tun. Oder eben einfach auch gucken, dass ihr am besten gar kein iPhone bzw. gar kein Handy benutzt vorm Schlafen gehen. So, das war ein kleiner Exkurs. Sprechen wir über die Lichtqualität. Die ist nämlich auch wichtig. Hartes, flackerndes Neonlicht. Das stresst das Gehirn. Weiches, diffuses Licht beruhigt eher. Wie nutzt man denn das jetzt praktisch? Also zum Beispiel sagen wir in einem Büro. Intelligente Beleuchtung, zum Beispiel LEDs, die die Farbtemperatur über den Tag ändern, könnte man benutzen, kombiniert mit Tageslicht, großen Fenstern, vielleicht auch mit Lichttherapie-Elementen. Es gibt da einige Möglichkeiten. Oder wir sprechen über, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, aber Biophilic Lighting, das ist Licht, das die Lichtrhythmen der Natur nachahmen. Und das ist auf unserer Haut unsichtbar, aber unser Gehirn fühlt es. Und ja, auch Leuchtbilder spielen natürlich eine große Rolle. Ein Leuchtbild oder ein beleuchtetes Bild mit Naturmotiven wirkt auf unser Gehirn wie echte Natur. Und das beruhigt natürlich und gibt eher so einen orientierenden Faktor und ist sehr stressreduzierend. So, jetzt haben wir über Farben gesprochen, über Licht gesprochen. Jetzt geht es um das Thema natürliche versus künstliche Materialien. Und ja, Natur habe ich natürlich jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt da einen neurologischen Grund dafür, warum wir Holz lieber mögen als Kunststoff. Und zwar nennt sich das Biophilia Hypothesis, also Hypothese. Das ist die Idee, dass Menschen eine angeborene Verbindung zur Natur haben. Wir sind evolutionär für die Natur gemacht und nicht für künstliche Umgebungen. Und das wirkt neuronal messbar. Also wenn du einen Raum mit echtem Holz betrittst versus einen Raum mit Kunststoff, beides kann optisch identisch aussehen. Zeigen aber Messungen, dass der Holzraum deine Stresshormone senkt und deine Konzentration erhöht. Und jetzt pass auf, auch noch die Stimmung verbessert. Und warum ist das so? Weil Holz eine natürliche Struktur hat, natürliche Farbnuancen, natürliche Wärmestrahlung und unser Gehirn erkennt das auf neurologischer Ebene. Das ist Natur, das ist sicher, das kennen wir aus der Evolution und dann sendet unser Gehirn diese Signale eben aus und Kunststoff hat diese Signale nicht. Das ist auch wichtig beim Printdesign auf Materialien. Wenn du ein Naturmotiv auf Holz druckst beispielsweise, hat das natürlich doppelte neurologische Wirkung. Da das Material sagt Natur und das Motiv sagt Natur und das ist natürlich ein super, super toller Effekt. So, jetzt zu etwas, das immer wieder unterschätzt wird, und zwar auch die Raumgröße und vor allem die Deckenhöhe. Es gibt eine berühmte Studie von Joan Myers-Levy und die zeigt, dass hohe Decken aktivierend wirkt auf dein Gehirn und es macht dich kreativer und es lässt dich in abstrakteren Kategorien denken. Und das ist jetzt natürlich super, super spannend, weil jetzt fragt man sich, was machen denn niedrige Decken hingegen? Ganz einfach, die fördern konzentriertes und fokussiertes Denken. Das bedeutet, für Kreativität brauchst du nicht nur gutes Design, du brauchst auch wirklich physisch höhere Räume, also Platz, Das ist neurologisch nachgewiesen und hohe Decken aktivieren auch deinen Fluchtinstinkt ein bisschen. Also du fühlst dich, ich sag mal, freier, unbegrenzter. Das ist eben gut für Innovation und Brainstorming. Niedrige Decken machen dich konzentrierter. Die lassen dich nicht abschweifen, sondern du bist fokussierter, aber auch ein bisschen angespannt. Also das ist gut für präzise Arbeit, vielleicht zum Abarbeiten und für Konzentration. Und wie gesagt, Kreativität, Raumhöhe. Ja. Jetzt sprechen wir über die Größe des Raumes. Also wichtig. Vor allem in Bezug zu kleinen Räumen, dein Gehirn fühlt sich da eher eingehängt, eher gestresst, also dein Stresslevel steigt und zu große Räume, da ist es so, dass dein Gehirn oft überfordert ist, weil es die Distanzen irgendwie verarbeiten muss. Und es gibt da eine Art, ich sag mal, Goldlöffel, also einen Raum, der gerade groß genug ist, um sich nicht eingeengt zu fühlen, aber klein genug ist, um nicht zu überwältigt zu sein. Und das ist individuell, aber es liegt oft bei so 3 bis 4 Metern Raumbreite. So, sprechen wir über Akustik. Wie wichtig ist Lärm neurologisch? Also, ich glaube, der eine oder andere kann sich schon denken, Lärm ist ein riesengroßer Stressfaktor. Es triggert das Kampf- oder Fluchtsystem, also Fight-or-Flight-System, ständig und dein Gehirn denkt Gefahr. Adrenalin wird ausgeschüttet, dein Körper steht unter Dauerstress und besonders irritiert unser Gehirn. Ich sag mal, unerwarteter, unvorhersehbar Lärm. Also ein konstanter Sound, auch wenn er laut ist, wird irgendwann ignoriert, aber so zufällige Geräusche, das holt immer wieder, ich sag mal, diese Aufmerksamkeit, in sich. Und das ist oft, warum offene Büros so problematisch sind. In offenen Büros gibt es ständig unerwartete Geräusche, sowas wie Gespräche, Schritte, Telefone, denn Gehirn kann sich nie wirklich entspannen und die Konzentration sinkt einfach messbar. Hier hilft die Akustikdesign enorm, also Akustikpaneele zum Beispiel, textile Elemente, richtig geplante Raumteilung, die können den Lärmpegel nicht einfach nur senken, sondern vor allem auch diese Voraussagbarkeit von Geräuschen erhöhen. Und das reduziert Stress nachweislich. So, wie nutzt man jetzt dieses Wissen komplett praktisch an? Wir haben jetzt hier ganz viel Theorie reingepackt, aber soweit ich das Ganze jetzt verstehe, dass Raumgestaltung nicht nur Ästhetik ist, sondern eben auch Neurologie, ändert sich natürlich alles in meinem Ansatz. Das bedeutet, in einem Beispiel, ein Hotelprojekt, früher hätte man vielleicht gesagt, es soll elegant und einladend wirken, jetzt könnte man sagen, der Gast soll reinkommen und er ist vielleicht gestresst von der Reise, sein sympathisches Nervensystem ist aktiviert. Ich muss einen Raum schaffen, der das parasympathische Nervensystem aktiviert, also Ruhe, Erholung und Sicherheit. Das bedeutet jetzt konkret warme Farben, indirektes Licht, natürliche Materialien, gute Akustik, vielleicht ein Naturmotiv als Wandbild und das alles spricht dann zu deinem Gehirn. Hier bist du sicher. Hier kannst du jetzt erstmal entspannen nach deiner Anreise beispielsweise. Wenn wir von einem Coworking Space sprechen, hier braucht man so ein bisschen mehrere Atmosphären. Wir wollen ja kreativ sein, also hohe Decken, helles Licht und vielleicht auch belebende Farben. Aber wir brauchen vielleicht auch eine Konzentrationszone mit ruhigem Licht, ich sag mal matte Materialien und auch Akustiklösungen. Das ist also nicht Willkür, das ist wirklich Neurobiologie. Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel Arztpraxen zurückkommen, da wissen wir, Menschen haben Angst, wir sind eh gestresst, also Stresslevel ist hoch. Also nutzen wir alles, was über dieses Nervensystem wissen, sowas wie beruhigende Farben, gute Akustik, Naturmotive, warmes Licht oder vielleicht eben sogar Pflanzen. Weil das ändert messbar die ganze Patientenerfahrung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht, die ihr euch stellt, wo machen Menschen oder auch Designprofis Fehler? Also erstens, wenn sie in nur, ich sag mal, schön denken, anstatt wirklich auch funktional fürs Gehirn. Ein sehr moderner, glänzender Raum kann optisch atemberaubend sein, aber immer noch neurologisch stressig. Oder vielleicht eben auch, ne, die falschen Farben im falschen Raum. Ja, Fehler Nummer zwei, sie berücksichtigen nicht, wofür der Raum gemacht ist. Also zum Beispiel ein entspannter Spa-Raum, der aber viel energiegeladener wirkt anstatt oder viel aktivierender anstatt entspannter. Das funktioniert natürlich nicht. Fehler Nummer drei ist, dass das Licht ignoriert wird. Also ein Raum mit perfekter Farbe und Material, aber mit falschem Licht ist natürlich trotzdem ruiniert. Und Fehler Nummer vier ist, ich sag mir immer noch, die unterschätzte Akustik. Also ein optisch perfekter Raum, der aber halt und laut ist, ist neurologisch ein absoluter Stressor. Fehler Nummer fünf, sie denken zu statisch. Also ein Raum braucht Dynamik, Variation, Überraschung. Aber kein Chaos. Und dann braucht das Gehirn eher, ich sag mal, Input, aber nicht diese Überlastung. Also ein Gehirn möchte entdecken, möchte sehen, möchte vielleicht auch, ja, wie gesagt, so ein bisschen überrascht werden, aber nicht überlastet. Und das ist ein ganz, 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 ganz großer Fehler. So, zum Abschluss. Wenn ich jetzt weiß, wie mein Gehirn auf Räume reagiert, was ändert das? Und wenn du mich fragst, eigentlich alles, weil du wirst viel bewusster. Du merkst, warum fühle ich mich in manchen Räumen unwohl. Nicht, weil ich sag mal, zu sensibel bin, sondern weil der Raum neurologisch zu mir spricht. Und du kannst dich selbst schützen, wenn du weißt, welche Räume dir eben Energie rauben und die dann eben vermeidest. Oder du versuchst eben, sie zu verändern. Und als Unternehmer, Designer oder Entscheider kannst intentional Räume schaffen, die Menschen dabei helfen, die nicht nur schön aussehen, sondern die wirklich auch eine positive Wirkung haben. Also Neuroarchitektur ist jetzt nicht wirklich nur Luxus, sondern ich sag mal eine Notwendigkeit, weil es geht ja immer um Wohlbefinden, es geht um Produktivität und es geht um mentale Gesundheit und das ist nicht zu unterschätzen. Also Räume, die unser Gehirn belasten, sind heute wahrscheinlich noch ein viel zu hohes Risiko und Räume, die unser Gehirn unterstützen, die sind ein echtes Investment. Und wenn du das verstanden hast und es für dich umsetzt, egal ob das jetzt im Privaten ist, ob das jetzt ich sag mal, im geschäftlichen Bereich ist, wenn du eine Bar hast, wenn du ein Geschäft hast, einen Shop, eine Arztpraxis, oder vielleicht auch nur ein Beauty-Salon, ist das ganz egal. Es geht ja immer darum, die richtige Atmosphäre zu schaffen und das richtige Gefühl bei unseren Kunden, Patienten oder Gästen, wenn wir wieder im Privaten sind, das richtige Gefühl hervorzurufen, dass die Leute sich einfach wohlfühlen. So, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr einiges mitnehmen konntet, aber ich denke schon. Und ihr könnt es ja auch gerne mal Fragen stellen. Ihr könnt das entweder hier bei Spotify in die Kommentare schreiben oder vielleicht auch gerne bei YouTube, falls du diese Folge gerade auf YouTube hörst. Und fragt uns doch einfach mal eure Fragen, die euch beschäftigen zum Interior Design, zum Exterior Design, zum Digitaldruck, egal was es ist, zu verschiedenen Materialien. Und wir gehen hier dann natürlich auch immer gerne auf eure Fragen im Podcast ein. Ja, und falls ihr ein bisschen Hilfe bei der Umsetzung braucht oder vielleicht auch bei der Ideenfindung, natürlich sind hier wie immer auch die ganzen Links von Design for Living und 360 Dekoro hier bei euch verlinkt in den Shownotes und natürlich auch in der Infobox auf YouTube. Da seid ihr mit einem Klick direkt dort, könnt euch ein bisschen Inspiration holen und wenn ihr Hilfe braucht, natürlich auch immer gerne hier beim Team einfach mal eine Anfrage schicken und ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen. In dem Sinne, ich freue mich auf die nächsten Folgen und das werden bestimmt auch wieder ganz, ganz, ganz tolle Themen.